Du hast dich endlich entschieden. Dein Aquarium soll künftig für perfektes Pflanzenwachstum mit einer CO2-Anlage ausgestattet sein. Aber da fängt ja schon das erste Problem an. Naja, welche CO2-Anlage ist denn jetzt die beste? Lieber eine Bio-CO2-Anlage, eine chemische oder doch die klassische Druckgasanlage? Daher gehen wir in dieser Podcast-Folge mal der Frage nach, welche CO2-Anlage die beste für dein Aquarium ist. Und wir schauen uns mal die Frage an, ob jeder Aquarianer einen Aquarien- oder Aquaristikführerschein machen sollte. Und damit würde ich jetzt sagen, let's go! Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 81. Folge des AquaAffin-Podcasts und auch der ersten für 2025, auf die ich mich, by the way, wirklich ganz, ganz besonders freue, denn diese Podcast-Folge wird euch heute präsentiert von Holy, eurem Energy-Drink für wirklich lange Aquarien-Sessions. Denn mit Holy bleibt ihr wirklich komplett fokussiert und mit voller Power an euren Aufgaben am Aquarium dran und das sogar ganz ohne Zucker und anderen künstlichen Zusatzstoffen. Ich würde aber sagen, wir starten an der Stelle erstmal direkt mit dem ersten Thema von Holy, hören wir gleich noch was. Und an der Stelle fangen wir dann einfach an mit dem ersten Thema CO2-Anlage. Was ist die beste CO2-Anlage für unser Aquarium? Denn ich hatte in den vergangenen Wochen immer mal wieder Kommentare unter meinen Videos beziehungsweise natürlich auch Nachrichten auf Instagram. By the way, wenn du mir auf Instagram noch nicht folgst, guck gerne auch mal unten in die Shownotes. Da findest du meinen Instagram-Channel verlinkt, die so in die Richtung gingen, okay, hey, ich habe mich jetzt dazu durchgerungen. Ich möchte unbedingt jetzt eine CO2-Anlage haben. Ich habe zum Beispiel gerade mit der Aquaristik gestartet, möchte vielleicht schon Bodendecker oder andere anspruchsvolle Pflanzen pflegen oder habe jetzt mit der Zeit gemerkt, hey, mit einer CO2-Anlage klappt es bei anderen viel, viel besser. Welche CO2-Anlage sollte ich denn jetzt da nehmen? Sollte ich lieber eine Bio-CO2-Anlage nehmen, eine chemische oder lieber doch eine Druckgasanlage? Sag mir doch einfach mal, was für mich am besten ist. Und da kann ich eigentlich immer nur zurückschreiben, naja, das, was am besten ist, entscheidest immer noch du. Und damit du jetzt wirklich auch die Entscheidungsmöglichkeit hast, zu entscheiden, was für dich, für dein Aquarium jetzt im konkreten Fall das die beste CO2-Anlage ist, habe ich gedacht, machen wir einfach mal eine Podcast-Folge darüber, wo wir dann auch so ein bisschen darüber sprechen, was es für verschiedene Vor- und Nachteile auch dieser einzelnen Anlagen gibt. Das heißt, wir starten erstmal ganz klassisch mit der Bio-CO2-Anlage. Ich denke, viele von euch haben diesen Namen schon mal gehört. Da geht es eigentlich mehr darum, dass wir eine alkoholische Gärung haben. Das heißt, wir haben ein Zucker-Wasser-Gemisch, was mit Hefe versetzt wird. Das Ganze gärt dann zu Alkohol beziehungsweise dann auch natürlich zu CO2. Und das CO2 leiten wir dann mehr oder weniger in unser Aquarium ein. Diese Anlagen gibt es sehr, sehr häufig, würde ich mal sagen, auch als Selbstbaulösung. Ich habe ja auch damit angefangen. Das heißt, in dem Falle habe ich sogar auch Videos bei mir hier auf dem Kanal, beziehungsweise auf meinem Hauptkanal besser gesagt, die darum gehen, wie man solche Bio-CO2-Anlagen sich selber bauen kann und auch sehr günstig selber bauen kann, weil das ist nämlich schon ein Vorteil. Kleiner Spoiler-Alert gleich. Das heißt, diese Anlagen sind relativ günstig auch selber nachzubauen. Es gibt aber auch jetzt von einigen Herstellern dann diverse Sets davon. Das heißt, dass man da einfach schon so einen schönen Edelstahlbehälter zum Beispiel bekommt, der dann auch nicht mehr so das Problem hat, dass es da einen Druckaufbau geben kann, weil natürlich Edelstahl ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie so ein Plastik dabei hätten, was dann halt mal schnell, wenn es irgendwie verstopft ist, platzt. Das heißt, hier sehen wir, dass es natürlich da auch verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich denke mal, das meiste, was wir bei Bio-CO2 anfinden werden, sind aber die klassischen Selbstbaulösungen, weil sie natürlich halt auch so gerade so schön günstig sind. Auf der anderen Seite hat sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr auch die chemische CO2-Anlage hochgemausert. Früher gab es aus meiner Sicht zumindest als ich mich mit dem Thema CO2 ganz am Anfang beschäftigt habe, nur Bio-CO2 und die klassische Druckgasanlage. Jetzt haben wir noch eine dritte Möglichkeit, nämlich die chemische Anlage. Das heißt, in dem Falle wird ein Natron-Zitronensäure-Gemisch quasi zusammengebracht und das erzeugt dann durch das Zusammenbringen auch CO2. Und ist dann halt auch in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, doch bekannter geworden. Gerade gibt es ja auch einige namenhafte Aquaristikhersteller, die solche Anlagen da auch vertreiben. Ich würde jetzt eher sagen, diese Anlagen findet man doch eher so als fertiges Set. Also ich habe da jetzt noch nicht wirklich viele gesehen, die sich solche chemischen Anlagen selber zusammengezimmert haben in einer DIY-Lösung. Das heißt, hier können wir jetzt sehen, dass wir da auch dann halt so einen schönen Edelstahlbehälter haben, auch natürlich Druckgas oder einen Druckbehälter. Das heißt, dass wir da auch ein bisschen Druck aufbauen können. und dann halt somit das CO2 bei uns ins Aquarium einleiten bzw. dann zu Hause auch erzeugen können. Und dann haben wir noch die ganz klassische Anlage, die Druckgasanlage. Ich würde jetzt sagen, es ist so klassisch oder der König unter den CO2-Anlagen. Da gibt es auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, einen großen CO2-Zylinder zu kaufen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel an meinem Aquarium einen 2-Kilogramm-Zylinder mit dran, der halt jetzt bei mir bei dem 80-Liter-Becken so ungefähr ein Jahr hält. Das heißt, ein Jahr muss ich mich fast nicht um diese Anlage kümmern. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte nicht so einen großen Zylinder haben, diese klassischen grauen Zylinder, die man da hat, dann kannst du zum Beispiel auch auf eine SodaStream-Anlage ausweichen. Das heißt, das ist auch mehr oder weniger eine Druckgasanlage. Da wird dann halt anstatt der CO2-Zylinders, wird halt so ein SodaStream-Zylinder da reingeschraubt. Hast natürlich dann die Begrenzung auf die 525 Gramm CO2, die da drin sind, reicht aber doch für viele Aquarien doch total aus. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir unser Aquarium erstmal mit CO2 versorgen können. Und vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, okay, welche Anlage ist denn jetzt konkret die beste? Wir können natürlich nicht sagen, dass es eine oder die andere Anlage gibt, die wirklich immer die beste ist. Das heißt, es kommt immer sehr stark auf deinen konkreten Anwendungsfall, dein Aquarium, aber auch deine Umgebung an. Denn ich finde immer, wenn wir uns diese Anlagen so angucken, können wir eigentlich sagen, naja, vieles ist möglich, was halt natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, zum einen, was dein Geldbeutel hergibt, aber was auch natürlich deine optischen Ansprüche angeht, aber auch die Ansprüche deiner Pflanzen im Aquarium. Denn je nachdem, was wir für eine Anlage haben, müssen wir bei dem einen oder anderen Punkt zumindest kleine Abstriche machen. Und wenn wir jetzt einfach mal mit Bio-CO2 anfangen, dann stellen wir fest, naja gut, okay, es ist halt oft als DIY-Lösung vorhanden, das heißt, das hat man sich selber gebaut. Wenn ich jetzt mal so überschlage, was meine Bio-CO2-Anlage im Selbstbau gekostet hat, lass es vielleicht 5 Euro, 10 Euro gewesen sein. Es kommt natürlich immer darauf an, was du für ein Material dann noch zu Hause hast. Ein paar Schläuche wird da vielleicht nicht jeder zu Hause haben, die man sich dann noch zusätzlich kaufen muss und wie oft man das Ganze halt nachfüllen muss. Aber ich würde jetzt sagen, die Bio-CO2-Anlage ist, wenn man sie als Set hat oder als DIY-Set, ist sie halt wirklich mit Abstand die günstigste Anlage. Das heißt, hier haben wir natürlich eine günstige Anlage. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, naja, und ich selbst als Bio-CO2-Enthusiast. Ne? Also ich würde immer jedem raten, der jetzt gerade mit CO2 am Aquarium so ein bisschen experimentiert, sagt, hey, ich will nicht viel Geld ausgeben, starte doch mit einer Bio-CO2-Anlage. Aber selbst ich als Enthusiast muss sagen, okay, sie sehen jetzt nicht wirklich schön aus. Es kommt natürlich immer darauf an, ob du zum Beispiel auch Möglichkeit hast, das Ganze in deinem Unterschrank zu verstecken und ob du jetzt sagst, im Unterschrank ist mir das vollkommen egal, wie es da aussieht, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit. Wenn du das zum Beispiel jetzt neben dem Aquarium hinstellst, sieht so ein 5 Liter destillierter Wasserkanister zum Beispiel, den man häufig dafür nimmt, jetzt nicht unbedingt schön aus. Ne? Also das muss ich natürlich sagen. Das heißt, hier haben wir bei der DIY-Lösung natürlich sehr günstig, aber natürlich auch Abstriche bei der Optik. Das versucht dann so ein bisschen die Bio-CO2-Anlage als Fertigprodukt auszugleichen. Das heißt, dass wir hier einen schönen Edelstahlbehälter haben, den man sich auch durchaus wirklich nett neben das Aquarium stellen kann. Und der Vorteil bei diesem Edelstahlbehälter bzw. Druckzylinder oder Druckbehälter ist halt auch, dass wir das CO2 nicht nur in einer Paffradschale, also das heißt drucklos in unser Aquarium reinbringen können, sondern auch mit speziell für Bio-CO2 geeigneten Diffusoren. Das sind meistens von den Herstellern direkt mit dabei gelegte, in einem Set dazugehörende Diffusoren. Aber wenn wir halt zum Beispiel jetzt nochmal auf die klassische DIY-Lösung gucken, würde ich da auf jeden Fall abraten, da irgendwas mit Druck zu machen, weil es halt nun mal einfach ein Plastikkanister ist und der kann halt platzen. Und wenn man halt diese schöne Gärlösung dann im Zimmer hat, ist jetzt nicht so gerade so geil. Das heißt, in dem Falle würde ich jetzt dir dann raten, okay, bleib bei deiner DIY-Lösung eher drucklos mit einer klassischen Paffradschale oder so einem Topper, wie die auch immer heißen, je nachdem bei den Herstellern. Gut, so viel erstmal zu Bio-CO2. Dann ist natürlich die Sache, okay, wir haben natürlich chemische CO2-Anlagen und chemische CO2-Anlagen kommen auch schon so ein bisschen in diese Richtung der Anlagen von Bio-CO2, die man halt so kaufen kann. Und hier hat man natürlich dann auch einen schönen Zylinder bzw. einen Druckbehälter, der auch wirklich schön ist, den man sich so neben das Aquarium stellen kann. Und hier kommen nämlich jetzt die Vorteile von Bio-CO2 bzw. chemischer CO2-Anlage zum Tragen, denn diese können wir ganz bequem zu Hause nachfüllen. Klar, Ich muss natürlich zum Beispiel bei einer Bio-CO2-Anlage ein Gärmittel anlegen. Das heißt, dass ich zum Beispiel sage, hey, ich mixe mir mein Wasser und mein Zuckergemisch. Oder bei der chemischen Anlage, ich habe da zwei verschiedene Komponenten, die ich irgendwie zusammenkippe. Aber ich muss zum Nachfüllen nicht mehr irgendwo hin. Denn das Problem ist, und da kommen wir nämlich gleich bei den Nachteilen bei einer Druckgasanlage zu, diese muss ich natürlich auch irgendwo nachfüllen lassen. Und das funktioniert nicht immer überall so ganz einfach. Aber hier haben wir halt natürlich bei der chemischen und biologischen oder Bio-CO2-Anlage den Vorteil, dass wir das ganz bequem von zu Hause machen können, eben in ein paar Minuten gewechselt. Im Gegensatz dazu, wenn wir vielleicht die Flasche irgendwo hinkarren müssen, ist es natürlich ein Vorteil. Der Nachteil von solchen gekauften Lösungen bei Bio-CO2 beziehungsweise aber auch bei der chemischen Anlage sind aus meiner Sicht aber ganz klar die Kosten. Wenn wir uns jetzt mal angucken, diese Bio-CO2-Fertigsets, die kriegt man so vielleicht um die 70 Euro, also mit Edelstahlbehälter, wohingegen diese chemischen Anlagen teilweise deutlich teurer sein können, vielleicht so um die 100 bis 130 Euro. Und da muss ich schon sagen, persönlich würde ich jetzt sagen, naja, da ist der Abstand zu einer klassischen Druckgasanlage nicht mehr so groß, dass ich jetzt sage, da muss ich unbedingt auf eine Bio-CO2 oder eine chemische CO2-Anlage setzen. Das heißt, hier würde ich mir doch lieber eher die Vorteile einer klassischen Druckgasanlage mit ein paar Euro mehr einkaufen und habe dann halt so wirklich ja mehr oder weniger den König unter den Anlagen aus meiner persönlichen Sicht. Jetzt muss man aber natürlich da auch sagen, sie sind halt recht klein. Das heißt, in dem Falle, wenn du jetzt ein kleines Aquarium hast, du hast vielleicht keinen Unterschrank, weil es bei dir irgendwo vielleicht auf einem Möbelstück steht oder sowas, dann macht das natürlich durchaus doch wieder Sinn. Das heißt, du siehst hier, es kommt immer ganz darauf an, was du zum Beispiel für einen Unterschrank hast, was du für Ansprüche hast und genauso halt natürlich auch dann bei der Druckgasanlage ist natürlich hier der Punkt, okay, hey, es ist aus meiner Sicht wirklich eine, ja, die beste Lösung, ne? Wenn ich halt sage, okay, das Geld interessiert mich an der Stelle nicht so wirklich, ich kann mal eben 150, 160 Euro vielleicht auch anlegen, ne? Wenn man jetzt überlegt, so eine Anlage, die läuft ja auch Jahre beziehungsweise Jahrzehnte teilweise, also meine geht jetzt fast ins 8. Jahr, glaube ich, rein und also hat sich auf jeden Fall mehr als bezahlt gemacht, ne? Das heißt, wir sehen auf jeden Fall hier, dass wir da jetzt vielleicht nicht unbedingt immer auf den letzten Cent gucken müssen. Aber trotzdem ist natürlich auch ein anderer Nachteil, wenn wir eine Druckgasanlage haben, wie eben schon angesprochen, wir müssen diese natürlich nachfüllen. Jetzt habe ich bei mir das Problem zum Beispiel, okay, hey, ich habe auf dem Arbeitsweg, hatte ich bisher immer einen Gashändler, der auch solche CO2-Anlagen nachgefüllt hat, der ist jetzt pleite gegangen oder zieht weg, auf jeden Fall ist dieser nicht mehr da. Jetzt muss ich mich erstmal darum kümmern, dass ich irgendwo in einem anderen Ort einen anderen Abfüller kriege. Es ist teilweise nicht ganz so schwer, weil auch vielleicht manchmal Getränkehändler oder Baumärkte solche CO2-Nachfüller-Systeme anbieten. Das heißt, dass du da hinkommen kannst und deine Anlage wieder auffüllen kannst. Ja, ne, es ist halt immer schwer. Deswegen solltest du vielleicht, wenn du sagst, hey, ich möchte eine Druckgasanlage mir anschaffen, vielleicht einmal kurz überlegen, okay, wo kann ich diese denn regelmäßig nachfüllen lassen? Weil wenn du dafür halt irgendwie eine Stunde fahren musst, weil du halt, keine Ahnung, ganz, ganz weit weg von der Zivilisation wohnst, ist es vielleicht jetzt nicht die intelligenteste Möglichkeit, dann da CO2 bei dir zu nutzen, sondern hast dann halt vielleicht eher eine Bio-CO2-Anlage oder eine chemische Anlage. Das heißt, wir sehen in dem Falle, dass wir dieses Thema nicht wirklich auf eine Anlage oder auf einen Anlagentyp runterbrechen können, denn es kommt ganz darauf an, was deine Anforderungen an eine CO2-Anlage sind. Ich hoffe, du hast dir jetzt dadurch schon eine kleine Meinung bilden können und weißt jetzt besser, welche CO2-Anlage wirklich am perfektesten zu deinem Aquarium passt. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Aber vorher Werbung. Du hattest einen wirklich langen Tag auf der Arbeit und ausgerechnet heute steht jetzt auch noch deine Pflegeroutine für dein Aquarium an. Normalerweise reicht dir dann eine Tasse Kaffee aus, um vielleicht wieder auf Touren zu kommen, aber heute, nee, heute brauchst du definitiv was Stärkeres, vielleicht einen Energy Drink, aber sind diese nicht voll von Zucker und mit anderen Zusatzstoffen vollgepackt und schmecken auch irgendwie total nach Fruchtgummiwasser? Genau da kommt Holy ins Spiel. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich früher nicht wirklich Energy Drinks mochte. Zum einen ist da viel zu viel Zucker drinne, gerade wenn ich so an mir runtergucke mit meinen kleinen Fettpölsterchen, ist das wahrscheinlich nicht so gut, aber vor allem hat mir der Geschmack nicht zugesagt. Dann kam Holy auf mich zu und ich durfte mich quer durch ihr gesamtes Sortiment probieren und ich muss sagen, ich war wirklich richtig überrascht. Okay, an der Stelle muss ich zugeben, ich war vorher auch schon ein kleiner Koffein-Junkie, aber trotzdem habe ich nach dem Energy Drink auf jeden Fall nochmal richtig den Hallo-Wach-Effekt gespürt. Meine Lieblingssorte ist saurer Apfel oder wie Holy ihn auch nennt, den Apple Alligator. Den habe ich mir jetzt hier vor der Podcast-Session schon in meinem Shaker zusammengerührt. Und wenn du jetzt sagst, naja, Energy Drinks, das ist doch nichts für mich, dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, Holy bietet dir auch andere Drinkrichtungen an, wie zum Beispiel Hydration oder zum Beispiel auch Iced Tea. Und wie kannst du jetzt davon profitieren? Ich würde dir auf jeden Fall raten, mit dem Starter-Set anzufangen, denn da bekommst du alle drei verschiedenen Produktlinien sowie so einen coolen Shaker, aus dem man auch, by the way, richtig gut trinken kann. Denn an der Stelle sei gesagt, Geschmäcker sind natürlich bekanntlich immer verschieden. Du sparst mit diesem Set sogar 20 Euro zu den ganzen Einzelprodukten und mit meinem Code AQUA5 bekommst du auf deine erste Bestellung zusätzlich auch nochmal 5 Euro Rabatt von Holy. Also, wenn du deinen Alltag mit mehr Geschmack bereichern willst, schau gerne mal in meine Shownotes bzw. in die Videobeschreibung rein. Dort findest du meinen Code AQUA5 für die erste Bestellung. Dort bekommst du 5 Euro Rabatt und dann würde ich sagen, probier dich einfach mal gerne durch Sortiment durch und let's go. Und nach dieser kurzen Pause würde ich sagen, starten wir sofort mit dem zweiten Thema. Aber vorher möchte ich noch eine kurze Update-Runde mit reinbringen, nämlich eine Update-Runde zu meiner App AquaHelper. Denn um die ist es ja in den vergangenen Monaten, ja, ich würde mal sagen, doch recht still gewesen. Ich weiß, ich habe in der letzten Podcast-Folge in meinem Jahresrückblick darüber gesprochen, aber trotzdem möchte ich das jetzt hier nochmal aufgreifen, denn ich bin natürlich in den letzten Monaten nicht wirklich untätig gewesen. Es sind viele Dinge unter der Haube quasi passiert, die ihr als normaler Anwender nicht unbedingt seht, die aber für mich als Entwickler umso wichtiger sind, um künftig auch noch wirklich schnell und gute neue Features, neue Funktionen für euch bringen zu können. Und da würde ich sagen, ist natürlich das Motto quasi des Jahres, neues Jahr, neues Glück. Das heißt, im neuen Jahr werden auch schon einige Funktionen dazukommen. Da habe ich mir jetzt in den vergangenen Wochen schon einige Gedanken gemacht, was wir da noch Cooles umsetzen können, um die App wirklich noch cooler zu machen und auch noch besser in euren Alltag zu integrieren und nicht, dass man einfach nur ein paar Wasserwerte vielleicht damit speichert, sondern dass halt AquaHelper eine App wird, die dich auf deinem Weg durch die Aquaristik ja wirklich dein Leben lang beziehungsweise deinen ganzen Aquaristik-Alltag lang begleiten kann. Und ein paar kleine Sneak Peeks würde ich an der Stelle mal durchschimmern lassen, denn ich habe eine kleine Idee bekommen von Samuel, beziehungsweise besser gesagt unter dem Namen kennen ihn, glaube ich, die meisten von Pachi, denn er hat auch ein Video von mir gesehen, wo ich meine AquaHelper-App vorgestellt habe und hatte mich dann angeschrieben im Nachhinein und hat gesagt, hey, wäre es nicht cool, eigentlich so einen kleinen Jahresrückblick zu haben? Das heißt, dass man immer, wenn man zum Beispiel seine Pflegeaufgaben durchführt oder Messungen anlegt, halt immer wieder ein kleines Bild schießt und dann zum Beispiel nach einem halben Jahr, nach einem Jahr einfach so einen kleinen Zeitraffer des Aquariums hat. Das heißt, dass man immer wieder sehen kann, hey, wie hat sich jetzt mein Aquarium zum Beispiel in den vergangenen paar Monaten, in den vergangenen ein, zwei Jahren vielleicht verändert? Und das fand ich eine wirklich richtig, richtig coole Idee, weil wir haben ja natürlich immer als Aquarianer das Problem, wir haben nur Momentaufnahmen. Wenn wir jetzt keinen Final Shot von unserem Aquarium machen, dann haben wir nie das Aquarium quasi einfach mal festgehalten für die Nachwelt, beziehungsweise besser gesagt, wenn wir es abbrechen, haben wir es vielleicht dann gar nicht mehr vor Augen. Und so haben wir dann wirklich die Entwicklung von quasi Start bis hin vielleicht dann auch zur Blüte des Aquariums, aber auch vielleicht den Niedergang. Und ich finde das sehr, sehr interessant. Deswegen wird diese Funktion auf jeden Fall kommen. Habe ich Pachi auch schon gesagt, dass ich die auf jeden Fall mal in meine Liste mit eingetragen habe. Fand ich sehr, sehr spannend. Und dann wird es noch eine Funktion geben, die so ein bisschen auch ins nächste Thema mit reingeht. Beziehungsweise, ja, vielleicht eher auch so ein bisschen in die spielerische Richtung, denn ich habe eine Idee, die so ein bisschen in eine Quiz-Richtung geht. Das heißt, wie gut kennst du dein eigenes Aquarium? Das heißt, dass es ein Spiel werden soll mit Lerncharakter, dass du halt mehr über die Pflanzen und über die Arten, Fischarten oder Garnelenarten in deinem Aquarium lernen kannst. Das heißt, dass wir da so ein kleines Quiz machen, konkret auf dein Aquarium gemappt. Das heißt, dass ich da verschiedene Fragen, das wird natürlich dann immer größer werden, aber am Anfang erstmal ein paar Fragen zu gängigen Pflanzenarten oder sowas vorbereite und du dann halt auswählen kannst, okay, ne, dadurch, dass du ja dann zum Beispiel Fische eintragen kannst oder zum Beispiel auch Pflanzen in der App, weiß ich natürlich, okay, was hast du denn für konkrete Pflanzen oder Fische in deinem Aquarium und kann damit dann in diesem Spiel dir konkrete Fragen zu diesen Arten stellen. Also ich glaube, das wird eine richtig coole Sache und so kann man halt dann auch noch einiges über sein Aquarium mehr lernen. Und damit kommen wir nämlich dann auch schon zum zweiten Thema, wenn es nämlich dann schon um Lernen geht, ist nämlich die Frage, naja, haben wir denn als Aquarianer ausgelernt? Das heißt, wir haben uns irgendwann einmal das ganze Wissen drauf geschafft und ja, können jetzt sagen, okay, wir sind jetzt Aquarianer, passt schon, ich mache keine Fehler mehr. Oder brauchen wir vielleicht einen Führerschein für Aquarien? Und das hört sich jetzt erstmal komisch an. Vielleicht sollte ich das ein bisschen mal ausführen. Ich habe ja schon das ein oder andere Video beziehungsweise die ein oder andere Podcast-Folge dazu gemacht, wie wir vielleicht, ja, ich sag mal, Tierschutz in der Aquaristik hochhalten können. Und das heißt, dass es nicht immer nur darum geht, okay, was möchte ich als Aquarianer, sondern dass ich halt auch den Lebewesen, die ich pflege, für die ich eine Verantwortung habe, natürlich dann die optimalen Lebensbedingungen biete. Und eine Möglichkeit, die ich damals in meiner Argumentationskette mit drin hatte, war so die Richtung, okay, hey, naja, was wäre denn, wenn wir jetzt als Aquarianer irgendwie, bevor wir uns jetzt ein Aquarium anschaffen, beziehungsweise besser gesagt, bevor wir Lebewesen für unser Aquarium kaufen können, wenn wir da eine Art Nachweis bringen müssen, dass wir zumindest die Basics verstanden haben. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass du der Top-Aquarianer mit 20 Jahren Erfahrung sein musst vorher und was weiß ich noch alles darüber wissen sollst, aber dass du halt die Basics kennst. Das heißt, dass der Händler zum Beispiel, der diese Tiere dann an dich verkauft, wissen kann, okay, hey, ja, bei dem werden die Tiere wohl zumindest in guten Händen sein. Das heißt, dass man nicht einfach Fische so einfach mal kaufen kann, sondern dass man halt da schon einen Nachweis bringen muss, dass man zumindest weiß, wie man mit diesen Tieren umzugehen hat. Das Ganze kam so ein bisschen jetzt nochmal im Anstoß, weil ich einige Videos auch zum Beispiel von Benny vom Aquapuristen-Kanal, guckt gerne mal in den Shownotes rein, habe ich euch dieses Video verlinkt, gemacht hat, über die Überarbeitung des Tierschutzgesetzes. Da geht es halt darum, dass das Tierschutzgesetz jetzt zumindest bevor die Ampel dann zerbrochen ist, nochmal reformiert werden sollte und da einige Anpassungen dann zum Beispiel auch gemacht werden sollten. Und in dem Zuge ist mir dieser Gedanke nochmal gekommen, weil es natürlich auch dann darum geht, dass es da sehr viel Unsicherheit gibt. Vielleicht nochmal so in der Kürze, diese Anpassung am Tierschutzgesetz sollen eine Einschränkung beziehungsweise, ich sag mal, Identitätsfeststellung für den Onlinehandel bieten. Das heißt, da geht es halt darum, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt Tiere verkaufst, online, das heißt zum Beispiel auf Plattformen wie eBay oder sonst irgendwas, Foren, dass du dann halt natürlich als Person identifizierbar sein musst. Das heißt, dass du dich bei der Plattform irgendwie registriert hast mit deinen Personalien. Das heißt, dass man wirklich sagen kann, okay, dieser Fisch kam vom Timo Schmitz, der wohnt in XYZ und so weiter und so fort. Das heißt, dass das möglich ist. Auf der anderen Seite soll es halt Einschränkungen geben beim Handel, wie zum Beispiel bei Börsen oder Ausstellungen, dass halt das noch weiter reguliert wird. Ich war ja selber auf der Interzoo letztes Jahr, 2024 in Nürnberg. Ich fand es sehr interessant, da hatte ich da mit einem Verantwortlichen gesprochen, der dann auch gesagt hat, hey, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass jetzt hier einfach jeder Hersteller, jeder zum Beispiel Händler einfach seine Tiere mitbringen kann und die dann halt hier reinbringen kann, sondern das wird halt immer von den Veterinären vor Ort alles schon mal gegengecheckt. Das heißt, da ist jetzt nicht Wild-Wild-West, sondern dass das halt schon irgendwie in Gesetze gegossen ist, was hier gemacht werden darf und nicht, und das wird auch geprüft. Aber das Ganze sollte halt nochmal mit diesem Tierschutzgesetz verstärkt werden und das ist halt so die eine Seite dieses Tierschutzgesetzes. Und zum anderen geht es da um Qualzuchten. Ne? Das heißt, Qualzuchten sind ja eigentlich Merkmale, die angezüchtet werden an den Tieren, die eher zum Nachteil für die Tiere sind. Ne? Das heißt, dass es zum Beispiel sehr, sehr extreme Flossenauswüchse zum Beispiel gibt oder zum Beispiel, wenn man jetzt bei anderen Tierarten guckt, zum Beispiel ein Mops oder sowas, ne? Dass es halt da aufgrund der Anatomie halt sehr, sehr schwierig ist, zum Beispiel jetzt für das Tier zu atmen. Also da gibt es halt verschiedene Definitionen. Das ist halt noch nicht so richtig klar. Deswegen gab es da halt auch sehr viele Widersprüche, auch teilweise von Verbänden, auch zum Beispiel vom VDA, also unserem eigenen Verband hier in der Aquaristik. Ich muss jetzt an der Stelle sagen, für mich ist dieses Qualzuchten-Thema wirklich vollkommen okay. Ne? Also ich glaube, wir wollen alle als Aquarianer, oder hoffe ich zumindest, keine Tiere haben, die in unserem Aquarium irgendwie leiden. Das heißt, von mir aus geht dieses Thema vollkommen okay. Über das andere Thema, Einschränkungen und sowas, kann man also nochmal sprechen. Aber da kommen wir halt nämlich zu dem Punkt, dass da oft so ein bisschen dann auch, ja, ich sag mal, Unsicherheit herrscht. Ich möchte an der Stelle jetzt auch nicht sagen, dass ich das alles zu 100% verstanden habe. Darum soll es ja auch eigentlich in dieser Podcast-Folge gar nicht gehen. Ne? Das heißt, ich denke mal, ich werde nochmal eine eigene Podcast-Folge über dieses ganze Tierschutzgesetz machen, dass wir das wirklich mal auseinandernehmen, was das denn für uns konkret als Aquarianer denn wirklich bedeutet dann. Ich muss jetzt aber an der Stelle sagen, und da geht es ein bisschen dann drunter und drüber, ist natürlich dann die Sache, dass das Ganze auch dann oft mit Nachweisen irgendwie, ja, ich sag mal, vermischt wird. Denn es geistert oft so in YouTube oder generell irgendwie so rum, okay, hey, wenn dieses neue Tierschutzgesetz kommt, dann geht es darum, dass du halt auch einen Sachkundenachweis, also wenn du als privater Züchter jetzt sagst oder als privater Aquarienhalter, hey, ich möchte zum Beispiel meine Fische jetzt aufgrund von einer Beckenauflösung loswerden, mach das dann bei eBay, dass du dann halt irgendwie einen Nachweis bringen musst, dass du halt einen Sachkundenachweis, also nach Paragraph 11 dann gemacht hast. Und genau an dem Punkt hake ich dann nämlich ein, das ist jetzt nicht, also zumindest aus meiner derzeitigen Kenntnislage ist das nicht der Fall, dass das halt damit ins Gesetz mit rein sollte, geistert aber an der Stelle natürlich dabei immer rum. Und dann geht es natürlich um die Sache, okay, naja, dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wäre es nicht generell sinnvoll, wenn wir als Aquarianer einen gewissen Nachweis bringen müssen, dass wir wissen, wie wir mit diesen Tieren umgehen können. Das heißt, dass wir nicht einfach hingehen als Anfänger oder zum Beispiel als Spontankauf und sagen, hey, naja, ach, diese Tierart finde ich aber gerade ganz schön oder ich habe zum Beispiel mein Aquarium gerade gekauft, ich nehme auch noch ein paar Tiere mit. Das heißt, dass wir jetzt nicht so sagen, okay, hey, ein Fisch ist irgendwie ein Mitnahmeartikel oder einfach ein Spontankauf, sondern dass wir uns wirklich der Verantwortung als Aquarianer bewusst werden, dass wir natürlich da ein Lebewesen kaufen, das wir halt in unserem Aquarium pflegen wollen und dem halt möglichst das bestmöglichste Zuhause bieten, um halt da auch natürlich dann keine Tierquälerei in Anführungszeichen zu begehen. So, und ich erlebe es halt häufig so aus den Erzählungen beziehungsweise so aus meinem eigenen Rückblick natürlich, dass ist natürlich immer schwierig, ist gerade auch natürlich bei Anfängern. Ich muss jetzt sagen, naja, in der heutigen Zeit ist das ganze Thema eigentlich nicht so krass, zumindest aus meiner Sicht, weil wir natürlich das Internet haben. Klar können wir jetzt sagen, natürlich Internet ist eine ganz schlimme Quelle, darf keiner was nachlesen. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, früher gab es eigentlich nur die Möglichkeit, okay, du musst dir ein Buch kaufen, das Ganze nachlesen. Heute hast du so die Möglichkeit, mit ein paar Klicks zumindest schon gute Informationen rauszubekommen. Klar muss man natürlich wissen, wo man sich informiert. Und es gibt sicherlich auch einige Falschaussagen im Netz, gar keine Frage. Sicherlich auch bei mir, wenn irgendwas nicht mehr up-to-date ist, ne? Wenn halt irgendein Content-Piece, keine Ahnung, 6-7 Jahre alt ist, dann hat sich das halt von der Aussagekraft vielleicht auch schon wieder überholt. Das heißt, da müssen wir natürlich dann selektieren können. Aber trotzdem ist es aus meiner Sicht heute in der heutigen Zeit so einfach wie nie, zumindest an Informationen ranzukommen. Und ich muss jetzt sagen, ich erlebe das dann halt doch hin und wieder mal, dass ich dann irgendwie so das Gefühl habe, wenn mir jemand einen Kommentar schreibt oder wenn ich irgendwo Nachrichten kriege, wenn es um Probleme geht oder wenn man dann mal im Zooladen so ein bisschen aufpasst, habe ich so das Gefühl, dass nicht bei allen Aquarianern angekommen ist, dass sie diese Verantwortung für die Tiere haben. Ne, das ist jetzt auch kein Anfängerbashing. Ne, jeder fängt halt irgendwie mal an. Ne, es betrifft sicherlich Anfänger, es betrifft Fortgeschrittene. Mir ist es selber auch schon passiert, also ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ne, dass man sagt, hey, naja, was sind Wasserwerte? pH, GH, KH, habe ich noch nie gehört, brauche ich auch nicht. Ich habe mein Leitungswasser und das passt schon. Oder zum Beispiel Einfahrphase. Habe ich noch nie gemacht, brauchen wir nicht. Wir schmeißen einfach die Fische da ins Aquarium rein. Ne, das heißt, dass ich da einfach irgendwie die Möglichkeit habe, über einen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Nachweis, irgendwie nachzuvollziehen, okay, hat derjenige denn zumindest ein Grundwissen über die Aquaristik, über die Wasserwerte, die für unsere Fische wichtig sind, über die Fische generell. Und ich würde jetzt sagen, naja, das könnte man eigentlich so den einfachen Aquaristikführerschein nennen. So würde ich das Thema jetzt einfach mal betiteln. Das heißt, dass wir da wirklich einen ganz normalen Basic-Aquarienkurs halt haben, wo es halt um Informationen geht, Grundbegriffe der Aquaristik, der Fischhaltung, dass man das kennenlernt, dass man weiß, okay, hey, was sind unsere zum Beispiel Wasserparameter, dass halt nicht jede Fischart gleich ist, ne, dass halt die einen vielleicht eher im harten Wasser zu Hause sind, die anderen vielleicht eher im Süßwasser, die einen eher ein alkalisches Wasser, die anderen eher ein basisches Wasser mögen. Das heißt, dass es da schon zumindest schon mal alleine von den Wasserparametern sehr, sehr unterschiedliche Fischarten gibt und andere Sachen. Das heißt, dass wir diesen Schein halt einfach, wenn wir Lebewesen für unser Aquarium kaufen wollen, egal ob das jetzt stationär oder online ist, dass wir das halt irgendwie vorlegen müssen, in Anführungszeichen, dass wir halt einfach uns damit ausweisen, dass wir halt zumindest Kenntnis darüber haben, wie wir diese Tiere halten. Weil natürlich vor dem Gesetz ist halt ein Tier eine Sache, aber trotzdem, ne, sind wir uns ja einig, dass halt ein Tier für uns als Halter eines Aquariums keine Sache ist. Ne? Das heißt, da sollten wir uns der Verantwortung bewusst sein. Und ich muss an der Stelle sagen, dass ich gerade den Vorteil, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Vor- und Nachteilen solches Systems, dass ich gerade den Vorteil natürlich bei Anfängern sehe, dass diese halt vor dem Kauf oder vor dem Kauf von Tieren wirklich, ich sag mal, es hört sich jetzt sehr, sehr blöd an, ne? So meine ich das auch nicht, aber zwangsgeschult werden, in Anführungszeichen. Dass es halt nicht so eine Entscheidung ist, ja, ja, komm, ich habe irgendwie bei Instagram schöne Fotos von Aquarien gesehen, fahre jetzt zum nächsten Zooladen, hol mir da ein Aquarium, schmeiß da meine Fische rein und bums, fertig. Ne? So, dass wir halt wirklich da uns vorher, dass diejenigen sich vorher mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, was man, ich würde jetzt sagen, natürlich der Mehrheit der Aquarianer, die in den Zooladen gehen, auch wirklich sagen kann. Ne? Das heißt, da ist halt wieder immer natürlich das Problem dieser Kollektivstrafe. Ne? Ich würde mal sagen, dass die Mehrheit der Aquarianer sich verantwortungsvoll, zumindest aus meinem Umkreis, ne? Das ist immer anekdotische Evidenz, die ich hier vorbringe, mag sicherlich auch anders sein, aber aus meinem Umkreis würde ich jetzt sagen, will jeder Aquarianer das Beste für seine Tiere zu Hause im Aquarium. Und es gibt halt nur eher einen kleinen Teil, der sich damit nicht auseinandersetzt oder sich falsch auseinandersetzt. Aber trotzdem müssen wir halt da irgendwie gucken, dass wir halt irgendwie da zumindest auch eine Erhöhung des Tierwohls zumindest auf dem Papier irgendwie hinkriegen. Ne? Natürlich, was der halt danach macht mit seinen Tieren, das kann keiner beeinflussen, egal ob du jetzt einen Schein hast oder nicht. Ne? Also darum geht es ja gar nicht. Aber so, dass du halt einfach ja, ein gewisses Maß an Schulung zumindest schon hinter dir hast. Und an der Stelle eine kurze Geschichte, die wahrscheinlich nicht ganz so richtig zu diesem Thema passt, aber trotzdem uns genug Analogien bietet, auch für die Fische, die wir in unserem Aquarium pflegen, denn ich bin viele, viele Jahre lang Jugendgruppenleiter gewesen. Das heißt, ich habe natürlich Schutzbefohlene, das heißt, das sind die Kinder und Jugendliche, die ich beaufsichtige, und dementsprechend habe ich eine Verantwortung. Und diese Verantwortung muss sich unter anderem damit gerecht werden, dass ich an zwei verschiedenen Wochenenden eine ganze Schulung durchlebt habe, wie man Gruppen leitet, wie man Kinder betreut, was man in bestimmten Situationen machen sollte, dass ich auch regelmäßig Präventionsschulungen machen musste, um halt zum Beispiel vorzubeugen, wenn halt Kinder zum Beispiel missbraucht werden oder sowas, dass man das als Gruppenleiter erkennt, wie man sich selber da verhält, was man für Anlaufstellen hat, das regelmäßig, Erste-Hilfe-Kurse regelmäßig und zum Beispiel auch Führungszeugnisse musste ich regelmäßig einreichen. Ne, das heißt, ihr seht, es ist eine ganze Menge an Nachweis, an Schulung zu erbringen. Es ist natürlich ein ganz anderes Verantwortungslevel, müssen wir natürlich ganz klar sagen. Und wenn ich die Kinder von anderen Eltern beaufsichtige, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt hier Fische drin habe. Ich denke mal, da sind wir uns so weit im Klaren. Aber trotzdem haben wir natürlich eine Verantwortung für unsere Tiere im Aquarium. Und mehr oder weniger sind die Tiere in unserem Aquarium unsere Schutzbefohlenen, das heißt als Aquarianer. Und deswegen, finde ich, können wir diese Analogie trotzdem so ein bisschen schließen, dass wir sagen, okay, hey, naja, so ein bisschen müssen wir natürlich schon irgendwie darauf achten können, dass diejenigen, die halt dann so ein Aquarium haben mit Fischen, dass die halt dann natürlich das Mindestmaß an Wissen für das Aquarium, für die Fischarten, die sie halten, aufbringen können. Auf der anderen Seite kommen wir nämlich dann zu auch Nachteilen, wo ich mir dann nicht so sicher bin, boah, ist das wirklich der Weg, den wir einschlagen sollten? Das sind an der Stelle einfach nur Gedankenspiele von mir. Ne? Ich denke mal, dass das so in der Form nicht kommen wird. Zumindest jetzt nicht, wenn wir auch sehen, okay, die Ampel hat sich getrennt und Tierschutzgesetz kommt wahrscheinlich auch nicht so schnell. Das heißt, da gibt es auch natürlich noch einen ganzen Weg zu gehen. Aber trotzdem müssen wir natürlich feststellen, das ist natürlich ein Bürokratiemonster, ja, Monster vielleicht jetzt nicht, aber ist natürlich erhöhter Aufwand für uns Aquarianer. Ne? Und dann ist halt immer, sind ganz, ganz viele Fragen zu klären. Ne? Wer bietet solche Schulungen an? Weil so ein Sachkundennachweis, das betrifft ja nicht sehr, sehr viele jetzt hier in der ganzen Republik. Und da stellt sich halt natürlich die Frage, bei so vielen Aquarianern, wie wir hier in Deutschland sind, welche Institution kann sowas anbieten? Wer prüft sowas überhaupt nach? Muss das dann der Händler vor Ort machen? Hat der ein System dafür? Auch die Frage natürlich, was passiert mit erfahrenen Aquarianern? Wenn ich jetzt 15 Jahre in der Aquaristik bin, ist die Frage, muss ich das Ganze auch nachmachen? Ich würde jetzt sagen, ja klar, muss ich das machen, wenn ich solche Tiere bestellen will oder kaufen will. Aber trotzdem könnten das natürlich viele, auch gerade die sehr, sehr viel älter sind, die wesentlich mehr Erfahrung haben als ich, ne, teilweise 40, 50 Jahre in der Aquaristik sind, können das sehr, sehr krass als Gängelung empfinden, weil man natürlich dann irgendwie sagt, ja, ne, also du musst jetzt das Wissen, was du schon 50 Jahre lang hast, irgendwie nochmal zu Papier bringen. Also das könnte natürlich auch eine riesige Gängelung für erfahrene Aquarianer sein. Und dann ist natürlich immer noch die Frage so, okay, wer will das im Handel wirklich durchsetzen? Denn ich muss jetzt sagen, natürlich, ich kenne jetzt Händler nicht persönlich direkt und habe mit denen noch nicht darüber gesprochen, aber ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man sowas einführt, das führt natürlich definitiv zu Umsatzeinbußen. auch in einem hohen Prozentbereich, ne? Weil halt zum einen Spontankäufe wegfallen und zum anderen vielleicht aber auch viele sich nicht mehr für dieses Hobby entscheiden, weil es ihnen am Anfang einfach zu viel ist, ne? Das heißt, dass man die Hürde für Neue, für Anfänger, für Neuaquarianer quasi einfach zu hoch gesetzt hat und viele dann sagen, nee, diese Extrameile, die will ich nicht gehen. Was auf der einen Seite dann gut ist, wieder auf die, so ein bisschen auf die Vorteile, dass man halt einfach da dann verantwortungsvolle Aquarianer auf der anderen Seite hat, aber auf der anderen Seite natürlich trotzdem dann vielleicht auch Neueinsteiger verloren hat. Und da ist halt dann natürlich dann die Frage, welcher Händler setzt sowas gerne freiwillig überhaupt um? Wüsste ich jetzt nicht, ne? Das heißt, das muss dann schon irgendwie eine gesetzliche Verordnung sein. Dann ist halt die Frage, okay, hast du nicht nachher irgendeinen Schwarzmarkt und so weiter? Also es sind sehr, sehr viele ungeklärte Fragen. Trotzdem finde ich, muss ich sagen, diese Idee einfach, dass wir als Aquarianer irgendwie ein Mindestmaß an Wissen haben, bevor wir uns mit dem Thema der Fischhaltung beschäftigen, finde ich eigentlich recht charmant. Also ich muss sagen, an der Stelle finde ich das jetzt nicht so eine krasse Gängelung, dass wir sagen, okay, wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir uns als Aquarianer natürlich um uns selber, also um unser Aquarium kümmern, aber natürlich auch in erster oder zweiter Linie, je nachdem, dann halt natürlich auch darum kümmern, dass wir Lebewesen im Aquarium haben und diese natürlich optimal gehalten werden müssen. Und dementsprechend finde ich, wäre das zumindest ein Schritt, wo wir sagen können, okay, da können doch beide Seiten aufeinander zukommen. Es gibt halt natürlich immer die Seite, die sagt, hey, wir müssen das komplett verbieten und das darf halt keiner mehr haben, weil das ist halt total krasse Tierquälerei. Und auf der anderen Seite halt zum Beispiel auch wir als Aquarianer, die sagen, naja, aber unter gewissen Umständen darf man das auch, da ist das ja auch vollkommen okay, ne, weil das Tier ja artgerecht gehalten werden kann. Und dass man da halt einfach eine Brücke bietet, um zu sagen, okay, hey, ne, wir haben halt da verschiedene Ansichten oder verschiedene Aspekte, die beleuchtet werden und dass man da schon mal zumindest eine kleine Brücke schlagen kann zwischen diesen beiden Lagern, dass man sagt, okay, hey, wir können dieses Thema nicht verbieten, also rein rechtlich würde ich jetzt sagen, kannst du das mindestens derzeit definitiv nicht verbieten, ist halt so persönliche Entfaltung, ne? Das heißt aber, dass wir uns da trotzdem irgendwie so ein bisschen entgegenkommen können, zu sagen, hey, naja, die einen wollen halt, dass Tiere noch mehr geschützt werden, das heißt, das können wir zumindest schon mal erreichen, indem halt jeder Aquarianer geschult ist mit dem, was er für Tiere zum Beispiel auch zu Hause hat. Selbiges geht übrigens auch für Katzen, Hunde, was weiß ich, ne? Also alles, was halt Tiere ist, warum muss die Aquaristik da jetzt alleine dafür herhalten. Also jeder Mensch, der halt irgendwie ein Tier hält, müsste normalerweise vorher, bevor er das kauft, irgendwie einen Nachweis erbringen, dass er sich zumindest damit beschäftigt hat. Ist so zumindest meine Meinung. Naja, aber ich finde es halt ein sehr, sehr spannendes Thema, über das es sich aus meiner Sicht sehr, sehr lohnt, nachzudenken. Und damit würde ich sagen, sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich würde sagen, lasst gerne mal bei Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung für diesen Podcast da. Wenn du bei YouTube zuschaust, kannst du gerne auch natürlich zu diesem Thema einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Und damit würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.